Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Tonspur Wissen, der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und ich heiße Ursula Weidenfeld.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Es gibt ja Themen, da hat jede und jeder irgendwie eine starke Meinung, obwohl wir gar nicht viel wissen, leider. Bei der Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche ist es so. Und ich finde, das ist ein guter Grund, mal zu fragen, was die Wissenschaft schon herausgefunden hat über den Schaden, den die sozialen Medien in frühem Alter anrichten können, oder auch den Nutzen, den sie ja vielleicht auch bringen. Ich bin sehr froh, dass ich mich zu dem Thema mit Stefan Dreyer vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut in Hamburg dazu verabreden konnte. Stefan Dreyer forscht vor allem zum Jugendschutz und berät da auch sowohl die Bundesregierung als auch die EU-Kommission. Hallo, Herr Dreyer.
Guten Tag.
Herr Dreyer, Australien hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 14 beschlossen. Andere Länder überlegen das auch Länder in Europa. In Deutschland wird es auch überlegt. Die CDU möchte das haben, die SPD auch ganz gerne. Ist es eine gute Idee, um Kinder und Jugendliche vor den schädlichen Wirkungen von Social Media zu schützen?
Es ist jedenfalls eine Idee. Ob sie gut ist, darüber streiten sich ja nun trefflich alle gefühlt. In Australien finde ich es ganz faszinierend, dass die das umbenannt haben von Social Media Ban auf Social Media Delay. Das ist also eine Verzögerung für den Zugang zu einer Profileinrichtung im Prinzip. Also die unter 15-Jährigen dort, die dürfen weiterhin soziale Medien nutzen, sofern sie öffentlich zugänglich sind. Sie dürfen aber keine Profile anlegen. Und daraus entsteht dann dieser Social Media Delay. Und jetzt haben wir diese Idee sozusagen in der Welt und alle in Deutschland diskutieren, ob wir jetzt ab 14 oder ab 16 und mit Eltern oder ohne Eltern und Zugang oder Profile. Also es ist, differenziert sich immer weiter aus, aber niemand fragt, ob das eine gute Idee ist. Deswegen also vielen Dank für die Frage.
Ich würde gerne wissen, was ist denn eigentlich gemeint mit Social Media? Ist es TikTok und Instagram? Aber es gibt ja auch Snapchat, es gibt Messenger-Dienste wie Telegram und WhatsApp, Gaming-Plattformen und deren Chats. Es gibt YouTube, es gibt immer noch X, das was früher Twitter war. Was ist denn gemeint, wenn man sagt, Social Media soll erst für ältere Jugendliche zugänglich sein?
Ja, das sehen wir in der Diskussion noch nicht so richtig, dass jemand mal genau sagt, wer oder was gemeint ist. In Australien sind es tatsächlich klassische Social-Media-Plattformen, also die großen Plattformen, über die wir auch in Europa viel diskutieren, also YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram. Und dann kommen, wie Sie schon gesagt hatten, so ein paar neue Akteure dazu, wo man nicht genau so richtig weiß, was da jetzt Social dran ist. Das sind insbesondere die Instant Messenger wie WhatsApp, Telegram oder Signal, wo man eben auch nicht nur bilateral oder in Kleingruppen diskutieren kann, sondern auch in größeren bis zu 200.000 Leuten zum Beispiel. Und das ist dann schon eher, wie fühlt sich jedenfalls an, wie das, was wir mit Social Media meinen. Aber da muss man dann genau sagen, diese Plattformen sind halt unglaublich schwer zu definieren, vor allen Dingen aus juristischer Sicht, weil sie eine unglaubliche Vielzahl von Einzelfunktionen ermöglichen, unter anderem auch bilaterale Kommunikation. Also Direktnachrichten kann ich mir auch auf TikTok hin und her schicken. Also was genau macht Social Media eigentlich zu dem, was wir da regulierend anfassen wollen? Das ist unklar und das ist auch aus meiner Sicht schwer rechtlich zu fassen, weil wir damit immer zu wenig oder zu viel dann umfassen.
Sie sind ja der Experte für Jugendmedienschutz und auch freiwillige Selbstkontrolle. Was ist denn in Deutschland so der Rahmen, auf den sich das einpendelt?
Also man muss einmal ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen Angeboten, die eigene Inhalte ins Netz stellen oder Inhalte von Nutzern sich zu eigen machen. Dafür gilt ein ganz anderer Rechtsrahmen sozusagen als für Plattformen, die fremde, nutzergenerierte Inhalte einstellen, von denen sie keine Ahnung haben, was da die einzelnen Nutzer online stellen. Und für diese eigenen Inhalte haben wir ganz klassischen Jugendmedienschutz in Deutschland geregelt über den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der eben sagt, dass entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte nicht zugänglich sein sollen für Kinder, die das entsprechende Alter noch nicht erreicht haben. Deswegen sehen wir zum Beispiel Personalausweiskennziffer abfragen bei Erwachsenenangeboten oder bei noch erwachseneren Angeboten, also Pornografie oder Gewalt, dann richtige, sehr strenge Altersverifikation. Deswegen muss ich zum Beispiel meinen Personalausweis bei der Post vorzeigen, bevor ich einen Zugang zu einer Pornoplattform bekomme. Wenn wir über fremde Inhalte, nutzergenerierte Inhalte sprechen, und darum handelt es sich in der Regel bei Social-Media-Angeboten, dann müssen wir den deutschen Rechtsrahmen verlassen. Der JMStV ist darauf nicht anwendbar, sondern dann gilt ein europäischer Rechtsrahmen, das ist der Digital Services Act. Und der sagt erstmal, die Plattformen, die sind gar nicht verantwortlich für die Inhalte, die bei ihnen draufgeladen werden, jedenfalls so lange, wie sie keine Kenntnis davon haben. Aber sie müssen überprüfen, ob sie Risiken erzeugen mit ihren Angeboten, insbesondere auch im Kinder- und Jugendschutz. Da gibt es also sehr, sehr starke Anforderungen daran, dass diese Plattformanbieter Vorsorgemaßnahmen treffen, damit es ein hohes Maß, so heißt es im Gesetz, ein hohes Maß an Privatheitssicherheit und Schutz gewährleisten können. Also da gilt auf einmal eine andere Regulierungsidee. Es geht nicht darum, dass die einzelne Inhalte wegsperren, sondern dass sie systematisch ihre Plattform auf Risiken für zu junge Nutzerinnen und Nutzer überprüfen. Und wo sie Risiken feststellen, müssen sie dann entsprechende Gegenmaßnahmen etablieren.
Und es ist der Verdacht, dass sie das nicht tun?
Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, egal ob wir jetzt Social-Media-Verbote fordern oder altersgerechte Angebotsgestaltung, da ist viel Luft nach oben. Das ist allen klar. Die Frage ist eben, wie wir mit der Konsequenz umgehen. Also wenn wir sagen, wir müssen deswegen diese Plattformen verbieten, dann sind wir im Bereich der Social-Media-Verbotsdiskussion. Oder aber wir sagen, wenn wir genau wissen, welche Funktionen ein Risiko beinhalten, dann können wir möglicherweise mit dem DSA schon genau gegen diese Risikofeatures vorgehen und können deswegen dann nicht ein allgemeines Verbot aussprechen, sondern genau diese Features für zu junge Nutzerinnen und Nutzer dann abstellen.
Das ist ja ein Thema, zu dem alle eine Meinung haben, und zwar meistens eine ziemlich starke Meinung. Aber was wissen wir denn überhaupt, was Social Media bei Kindern und Jugendlichen anrichtet?
Also es gibt eine unzählige Menge von Studien, von Einzelstudien, auch von Metastudien, die also die Studienlage studieren, die viel darüber aussagen, welche Zusammenhänge es gibt zwischen bestimmten Nutzungsformen von sozialen Medien bei Jüngeren und den möglichen Auswirkungen darauf. Also meistens in Bezug auf Zufriedenheit, meistens in Bezug auf Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, wie es mir geht, bis hin zu auch pathologischen Störungen. Das können körperdysmorphe Störungen sein, das können Essstörungen sein, das können auch depressive Phasen oder gar Depressionen sein, bis hin zu Suizidgedanken. Aber was wir nicht wissen, und das hängt mit der Komplexität dieser Störungen und Erkrankungen zusammen, ist, ob es so rum funktioniert, dass eine bestimmte Social-Media-Nutzung dazu führt, dass ich zum Beispiel unzufrieden bin mit meinem Körper, oder ob ich soziale Medien in einer bestimmten Art und Weise nutze, weil ich unzufrieden mit meinem Körper bin und deswegen eine bestimmte schönheitsbezogene Nutzung zum Beispiel an den Tag lege. Das ist kein Vorwurf an die Forschung, sondern das ist methodisch bedingt. Wir reden über sehr komplexe Erkrankungen, sehr komplexe Beeinträchtigungen und auch über sehr komplexe Angebote mit einer Vielzahl von Funktionen. Was wir wissen, und da mehren sich sozusagen die Hinweise in den Studien, dass eine bestimmte Art der Social-Media-Nutzung zusammenhängt mit bestimmten Störungen oder Erkrankungen. Also ich nenne mal drei Beispiele. Ich hatte eben schon gesagt, sehr schönheitsbezogene Nutzung hängt statistisch gesehen zusammen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, an einer körperdysmorphen Störung zu erkranken. Das heißt also, wenn ich sehr viele schönheitsbezogene Feed-Inhalte bekomme von der Plattform, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich auch selber mit meinem Körper unzufrieden bin, bis hin zu Essstörungen oder dergleichen entwickeln. Ein zweites Beispiel ist die Nutzung spät am Abend. Das führt offenbar dazu, kann man sich auch gut vorstellen, dass man dann seinen Schlafzyklus nicht so richtig durchhält. Das heißt also, dann kommt es, wissen wir alle, wenn wir zu wenig schlafen, zu allen möglichen Störungen und Beeinträchtigungen dann im weiteren Tagesverlauf. Und das Einfachste, wo man das dran sehen kann, ist zum Beispiel, dass man in der Schule schlechter wird, weil man sich eben nicht mehr lange konzentrieren kann. Und ein drittes Beispiel ist, dass wir wissen, dass dieses endlose Scrollen, also immer mehr von sehr personalisierten Inhalten, die mich interessieren, die so ausgewählt sind, dass sie mich interessieren, das hängt damit zusammen, dass ich, was meine Selbstregulation von Mediennutzung angeht, gerade im Heranwachsenenalter nicht so gut abschalten kann wie ein Erwachsener. Also das sind Erfahrungen in den Studien, die legen nahe, dass wir zwischen 12 und 16 diese Selbstregulationsmechanismen erst ausbilden. Und wenn wir in diesem Alter auf solche Angebote treffen, dann ist auch wieder die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir schlechter abschalten können.
Ist das etwas, wo man sagen würde, da fängt Sucht an, da kann man eben nicht mehr abschalten, da kann man nicht mehr einfach um 8 Uhr Schluss machen mit dem Handy?
Also ich bin mit dem Suchtbegriff sehr, sehr vorsichtig, weil das eine Pathologie ist, die von der Weltgesundheitsorganisation ja auch definiert werden muss. Wir haben bislang nur zwei online bezogene Süchte. Das eine ist die gesamte Internetsucht sozusagen, und das andere, das sind gamebezogenes Suchtverhalten. Also so etwas wie Social Media Sucht können wir im gesellschaftlichen Diskurs benennen. Wissenschaftlich ist das noch keine Kategorie sozusagen, die irgendwie messbar ist. Was wir wissen, und jetzt nehme ich mehr die Juristenperspektive wieder ein, was wir wissen ist, dass wenn die Selbstregulation noch nicht vollständig entwickelt ist und die Plattformen das sozusagen ausnutzen, um Kinder und Jugendliche und ihre Nutzungszeiten dann auf diesen Plattformen zu maximieren, dass das dann ein Eingriff in die Autonomie dieser Kinder sein kann. Das heißt also, sie würden unter normalen Umständen abschalten und vielleicht auch mal was anderes machen, können es aber nicht, weil diese Plattform genau diese Selbstregulation in der Entwicklung dann ausnutzt. Und ein Eingriff in die Autonomie, in die selbst getroffenen bewussten Entscheidungen, ist auch eine Entwicklungsbeeinträchtigung aus Sicht des Jugendschutzes. Insofern haben wir also rechtlich ganz unabhängig davon, ob jemand süchtig ist oder suchtähnliches Verhalten an den Tag legt, auf jeden Fall einen Eingriff in die Autonomie und damit eigentlich einen Angreifpunkt sozusagen, wo wir Jugendschutz rechtlich regulieren können.
Was unterscheidet denn die Internetsucht oder die Sucht in den sozialen Medien, auf Gamingportalen zu sein, von der Alkoholabhängigkeit, normalen in Anführungszeichen Drogenabhängigkeit?
Also bei den Online-Plattformen handelt es sich ja um Informations- und Kommunikationsdienste. Die Kinder und Jugendlichen, die diese Angebote benutzen, die informieren sich darüber. Die erhalten zum großen Teil ihre Nachrichten über die Welt, über diese Angebote, und sie kommunizieren mit Gleichaltrigen, mit anderen, mit gleichen Interessen. Also das sind einfach zentrale Angebote, die für die ganze Sozialisation extrem wichtig sind. Das würde ich jetzt bei Tabak zum Beispiel nicht behaupten. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Also wir haben es hier mit im Kern mit Meinungs- und Informationsfreiheit zu tun, die dafür sprechen, dass diese Angebote nutzbar sind, auch für Jüngere, was wiederum bei Tabak und Alkohol ein anderer Fall ist. Also diesen Vergleich finde ich schwierig sozusagen, dort stoffgebundene Süchte sozusagen mit eher verhaltensbezogenen, exzessiven Mediennutzungen dann gleichzusetzen.
Gibt es Studien dazu, die zählen, wie viele Kinder unter 16, Jugendliche unter 16, wirklich dieses problematische Medienverhalten haben, das sie eben skizziert haben?
Ja, jede Menge. Wir haben wahnsinnig viele Studien, die sehr unterschiedlich messen. Teilweise werden die Geräte ausgewertet, um zu schauen, wie viel Bildschirmzeit Kinder und Jugendliche verbringen. Teilweise werden die selbst befragt. Teilweise werden die Eltern befragt, das einzuschätzen, wie lange die das nutzen. Was wir aber wissen, ist, dass die reine Zeit, die wir mit Medien verbringen, wenig darüber aussagt, wie wahrscheinlich eine Störung oder eine Erkrankung ist, sondern es kommt tatsächlich auf die Art und Weise an, wie wir mit unterschiedlichen Online-Angeboten umgehen. Also deswegen sind Studien wie die DRK-Studie, die methodisch sicherlich ohne Kritik ist, aber die vor allen Dingen darauf schaut, finden wir eine riskant lange Nutzung? Finden wir eine suchtähnliche Nutzung von sozialen Medien vor? Eben vor allen Dingen auf die Länge dieser Nutzung abstellt und weniger darauf, in welcher Art und Weise die Medien genutzt werden.
Die AK-Studie, das muss man vielleicht ganz kurz sagen, ist die große wegweisende Studie der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die so ein bisschen als Standard gilt, nicht bei der Forschung.
Ja, die ist deswegen so toll, weil sie das jedes Jahr machen. Also das heißt, wir haben im Prinzip einen Längsschnitt darüber, wie sich Online-Verhalten verändert über Jahre. Und da, also ich kann ganz kurz sagen, die DRK-Studie hat alarmierende Zahlen. Die spricht von über 4% suchtähnlicher Nutzung und über 20% von riskant langer Nutzung. Aber sie zeigt eben auch, dass die Zeiten zurückgehen. Also Corona war sozusagen der Peak, da ist alles in die Höhe geschossen, weil Kinder und Jugendliche gar nichts anderes konnten, als sich online sozusagen zu verbinden und zu informieren. Das fängt jetzt an, wieder zurückzugehen. Was ich erstmal beruhigend finde, trotzdem sind natürlich die Zahlen dieser sehr, sehr langen Nutzung immer noch erschreckend.
Weiß man denn was, wie viele Kinder und Jugendliche tatsächlich dann darunter leiden, dass sie so lange soziale Medien nutzen oder krank werden dadurch?
Also das fragen die Studien regelmäßig mit ab. Es geht dann darum, ob diese lange Nutzung dazu führt, dass jemand unzufrieden ist oder dass er oder sie das viel länger nutzt als eigentlich geplant. Das sind solche, Proxys, wo man sehen kann, dass dieses Verhalten auch selbstschädigend ist in dem Moment, wenn man zum Beispiel Aktivitäten im echten Leben vernachlässigt, Freunde treffen, Sport machen, rausgehen, dann sind das auch weitere Aspekte, die sozusagen helfen dabei zu sagen, okay, diese Nutzung ist riskant.
Und gibt's da Daten?
Wenn wir über diese 20% riskante Nutzung sprechen, dann sind wir in dem Bereich, wo die Kinder auch selber angeben, dass es ihnen zu viel ist.
Gibt's eigentlich auch eine andere Seite bei der sozialen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen? Gibt's diese andere Seite im jungen, jugendlichen Alter auch?
Ja, und zwar ziemlich genauso viele Studien, die nachweisen können, dass Kinder und Jugendliche profitieren von der Nutzung von solchen Angeboten. Also die Verbindung mit Gleichaltrigen, mit Gleichinteressierten, aber auch die Informationen über die Welt, die Unterhaltung, das Spiel, all das geben Kinder und Jugendliche ebenfalls an. Also auch aus der DRK-Studie kann man ja im Umkehrschluss lesen, dass sozusagen dann 75% der Kinder und Jugendlichen keine riskante Nutzung an den Tag legen. Und es sind wahrscheinlich nicht nur diese 75%, die angeben, dass es auch positive Aspekte hat, Social Media zu nutzen. Das muss man sich nochmal klar machen. Wir haben hochindividualisierte Medien, Diäten, Mediennutzungsprofile mittlerweile. Es gibt nicht mehr den Jugendlichen, der über alle Milieus und Altersgruppen soziale Medien gleich nutzt, sondern jeder benutzt die unterschiedlich. Und dazu kommt, dass diese Angebote unglaublich ambivalent sind in der Bewertung. Das heißt also, ich kann in dieser Sekunde gerade sagen, es hilft mir so sehr, dass ich hier Zugang zu einer Community finde, die ich im echten Leben sonst nicht habe oder eine Information mir aufrufen kann, an die ich sonst nicht anders rankomme. Und in 2 Sekunden kann ich sagen, jetzt habe ich gerade einen Inhalt gesehen, der belastet mich oder der stört mich oder irritiert mich. Also diese Art von paradoxer Mediennutzung, wo ich gleichzeitig sagen kann, diese Plattform hilft mir total und sie ist doof, weil sie mich belastet mit einigen Inhalten. Damit umzugehen, das finde ich regulatorisch super schwierig.
Wie sehen denn Kinder und Jugendliche das? Wollen die gerne stärker reguliert werden?
Das kommt sehr darauf an, wen man mit welcher Frage fragt. Wir sehen zurzeit viele Umfragen, wo ich sage mal, die 17-Jährigen dann sagen, dass alle unter 16 besser aus den sozialen Medien fernbleiben. Und da haben wir es mit sehr starken Third-Person-Effekten zu tun. Das kennen wir immer aus Gesprächen mit Kindern, die sich selber als extrem kompetent fühlen und den Jüngeren das aber nicht aufbürden wollen, was sie erlebt haben sozusagen. Da wäre ich vorsichtig in der Interpretation. Wichtiger wäre eigentlich, dass wir die Kinder fragen, die bereits auf sozialen Medien sind, also zum Beispiel 14-Jährige, was die davon halten, wenn sie 2 Jahre später erst auf diese Plattform dürfen, weil wenn wir einen Social-Media-Ban ab 16 einführen. Das ist die eigentlich interessante Frage, denn da werden dann die Betroffenen von solchen Regelungen mal befragt. Und da sehen die Zahlen dann nicht mehr so deutlich aus, wie bei denen, die ohnehin vom Verbot überhaupt nicht mehr betroffen wären.
Also jemand, der Instagram hat, möchte es nicht mehr hergeben?
Ja, in der Regel haben wir starke Effekte sozusagen von denjenigen, die auf den Plattformen sind und die davon profitieren, die also eine positive Nutzung dort an den Tag legen. Das sind auch diejenigen, die mit diesen Social-Media-Verbotsdiskussionen wenig anfangen können. Ansonsten haben wir bei denen, die schon zu alt sind sozusagen, um betroffen zu sein, da haben wir Werte über 60%, die sagen Zustimmung zu Social-Media-Altersgrenzen.
Ja, und ich würde mal sagen, bei 50-Jährigen ist die Zustimmung wahrscheinlich bei 99%.
Also ja, so kann man es sagen. Je älter man wird sozusagen als Befragter, desto eher sagt man, man ist für so ein Verbot. Ich finde es interessant, dass wir auch bei den zum Beispiel 29- bis 44-Jährigen hohe Zustimmungswerte zu diesen Verboten sehen, weil wir da eigentlich genau die Generation befragen, deren Kinder jetzt in dem Alter sind, wo Eltern ja im Alltag immer wieder in Konflikte geraten, wenn es um Zugangsregeln oder Zeitregeln geht.
Regulierung ist ja einfach ein scharfes Schwert. Könnte man auch sagen, es handelt sich hier um Erziehungsprobleme, die man sozusagen externalisieren will, indem man sagt, dass der Gesetzgeber schreibt leider vor, dass dein Handy diese App löscht?
Ja, ich glaube, wir haben es mit einer Generation von Eltern zu tun, die wahnsinnig gefordert ist, was nicht nur was Medienerziehung angeht, sondern wenn wir jetzt anschauen, wie sich die monetären Möglichkeiten entwickeln, wie sich die Anforderungen im Beruf entwickeln, dann kommt eben die Medienerziehung, die unglaublich komplex geworden ist, noch obendrauf. Also ich habe großes Verständnis dafür, wenn Eltern sagen, ich weiß nicht, ich kann das alles nicht mehr, das ist mir zu viel, das ist mir auch zu kompliziert. Ich freue mich, wenn der Staat meinem Kind das verbietet. Dann muss ich mich sozusagen nicht mehr drum kümmern. Da sitzen die Eltern allerdings leider, muss ich sagen, einem Missverständnis auf, weil wir ja verfassungsrechtlich auch ein Erziehungsrecht garantieren. Und wenn der Staat sagt, es sind nicht mehr die Eltern, die entscheiden, ob ein Kind zu einem Angebot Zugang hat, sondern das regeln wir jetzt, das ist ein starker Eingriff auch in das Erziehungsrecht der Eltern, also nicht nur in die Kommunikationsfreiheiten der Kinder, sondern in diesem Fall auch in das Erziehungsrecht der Eltern. Und wenn ich dann Eltern höre, die sagen, ja, aber ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, wie gesagt, großes Verständnis, aber dann haben wir auch dafür im Grundgesetz Vorgaben, nämlich die sogenannte Wächterfunktion oder das Wächteramt des Staates. Das blüht dann auf, wenn Eltern ihre Erziehungsverantwortung nicht nachkommen können oder wollen, dann kommt sozusagen der Staat und kann regeln. Aber wieder ein Missverständnis, der Staat kann dann eben nicht regeln, dass er jetzt sich um die Medienerziehung der Kinder kümmert, indem er bestimmte Angebote verbietet, sondern er muss die Eltern wieder in die Lage versetzen, ihre Erziehungsverantwortung übernehmen zu können. Das heißt also, wir müssen eigentlich gar nicht über Altersgrenzen sprechen, sondern darüber, wie wir staatlich es schaffen, Eltern schnell wieder in die Lage zu versetzen, dass sie sagen, okay, ich kann Medienerziehung wieder machen oder zum ersten Mal machen. Und das wären eigentlich die Maßnahmen und die Initiativen, die wir jetzt brauchen.
Ich hatte ja angefangen mit der Frage, ist es eine gute Idee, Social Media Zugang für Kinder und Jugendliche unter 14 zu verbieten? Und Sie haben ja dann sehr, sehr viele Studien zitiert, auch sehr viel Wissen mit uns geteilt darüber, was eigentlich Social Media Angebote mit Kindern und Jugendlichen machen, wo sie möglicherweise schaden, wo sie möglicherweise nutzen. Sie haben aber auch sehr klar gemacht, dass man ja so gar nicht genau weiß, ob jemand, der krank wird, weil er vorher soziale Medien genutzt hat oder ob er soziale Medien nutzt, weil er eine Disposition auch für eine bestimmte Krankheit hat. Ist es eine gute Idee, Social Media Zugang für unter 14-Jährige zu beschränken oder zu verbieten?
Ich finde es schwierig, weil wir genau benennen können, welche Funktionen mit Risiken verbunden sind. Und aus rechtlicher Sicht ist das mildere Mittel immer zu wählen. Und das mildere Mittel wäre in diesem Fall, dass man den Plattformanbietern genau diese Funktion dann für zu junge Menschen verbietet. Also das heißt, wenn wir wissen, es ist eine nächtliche Nutzung, die mit Risiken verbunden ist, dann muss der Plattformanbieter Warnung ausspielen oder den Zugang beschränken in der Nacht. Wenn wir wissen, dass die Hochpersonalisierten mit bestimmten Inhalten, wir hatten über schönheitsbezogene Inhalte gesprochen, dazu führt, dass das möglicherweise Prädispositionen verstärkt, dann müssen wir an die Algorithmen ran, damit diese einseitige, schönheitsbezogene Nutzung bei zu jungen eben nicht in den Feed sich widerspiegelt. Das sind alles Vorschläge, die wir auch hören, auch schon länger hören und für die wir auch einen rechtlichen Rahmen haben auf EU-Ebene, nämlich der DSA, der Digital Services Act, ermöglicht der EU-Kommission genau das zu fordern von den Plattformen, das macht die EU-Kommission übrigens auch, nämlich die Angebote altersgerecht zu gestalten. Das heißt also Funktionen nur dann aufzuschalten, wenn jemand alt genug oder reif genug ist, um damit umzugehen, also Selbstregulation zum Beispiel ausgeprägt hat. Und darüber müssten wir aus meiner Sicht sprechen, also Elternbefähigung und altersgerechte Gestaltung der Angebote.
Gibt es da Überlegungen, die über diese einfachen Mittel hinausgehen?
Also wir sehen, gerade erst vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission gesagt, dass sie ein Beanstandungsverfahren lostritt gegen TikTok, mit Blick auf diese Algorithmen, mit Blick auf dieses endlose Scrollen. Also die EU-Kommission ist dabei, diese Verfahren durchzuführen. Die kann mit erheblichen Sanktionen, insbesondere mit Geldstrafen, versehen werden. Also so, dass es auch jemandem wie TikTok wehtut. Gleichzeitig sehen wir auch auf EU-Ebene die Diskussion um Altersgrenzen. Das kann der DSA, so wie er jetzt gebaut ist, nicht leisten. Dafür bräuchte es eine neue EU-Regelung. Ob man die dann in den DSA reinschreibt oder eine neue Verordnung dafür erlässt, das ist Sache des Gesetzgebers auf EU-Ebene. Aber mein Eindruck ist, dass es dort breite Mehrheiten gibt für Überlegungen über Verbote. Was wir aus der Studienlage auch noch nicht sehen können, ist, ob solche Altersgrenzen tatsächlich wirken, wenn es um die Zufriedenheit oder die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht. Da bin ich sehr gespannt, wenn die ersten Evaluationsstudien aus Australien reinkommen. Denn die bisherige Studienlage sieht eher so aus, dass das bestenfalls gar keine Effekte hat. Schlimmstenfalls eine Verschlechterung eintritt, weil Kinder und Jugendliche sich Alternativangebote suchen, die dann möglicherweise weniger Jugendschutzfunktionen enthalten. Das heißt also, dann verschlechtern wir durch so eine Altersgrenze auch noch den Zustand von Kindern und Jugendlichen. Aber das werden wir in Australien hoffentlich im Herbst dann sehen.
Dankeschön, Herr Dreyer.
Sehr gerne.
Und wenn wir uns dann vielleicht im kommenden Herbst nochmal verabreden könnten, um erste Erkenntnisse zu diskutieren, würde das meiner Meinungsbildung jedenfalls helfen. Ihnen und euch ganz herzliche Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mithören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, Ihre, eure Ursula Beidenfeld.